Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Hallo und herzlich willkommen zu Total Clearance. Uns gibt es tatsächlich noch. Wir hatten ein bisschen Stress in der letzten Zeit, nennen wir es mal so. Mussten uns ein bisschen erholen und sind doch einfach tatsächlich nicht dazu gekommen, eine neue Ausgabe aufzunehmen. Und da passte es ganz gut, dass Sommerpause war, denn allzu viel ist ja glücklicherweise nicht passiert. Aber wir sind euch natürlich noch ein bisschen was schuldig, nämlich so einen kleinen Rückblick auf die letzte Saison, so einen kleinen Ausblick auf die nächste Saison, denn da geht es schließlich morgen offiziell los. Und wir werden natürlich auch noch mal ein bisschen über Q-School und so weiter sprechen, was so ansonsten an News in den letzten Wochen die Snooker-Götter oder uns erreicht haben aus der Snooker-Szene. Und damit herzlich willkommen zu Total Clearance. Und ich begrüße natürlich heute auch wieder bei mir Noah Ebner. Hallöchen, Noah.
Einen schönen guten Morgen.
Ja, es ist mal wieder Zeit, ein bisschen über Snooker zu sprechen und wir müssen erstmal so ein bisschen auch über die letzte Saison nochmal reden, denn was für eine unfassbar gute Saison war das denn bitte? Es ist jetzt so knapp ein Monat her, dass Wuisa bei der Weltmeisterschaft, ein Monat und fünf Tage, dass Wuisa die Weltmeisterschaft gewonnen hat und damit die Saison abgeschlossen hat. Es war eigentlich ein perfekter Schlusspunkt unter es gibt ein Argument dafür, dass man sagen kann, vielleicht die beste Snooker-Saison, die wir je gesehen haben.
Ja, es gibt viele Argumente dafür, vor allen Dingen, wenn man sich dann auch ein bisschen so die Spieler der Saison ansieht, dann fällt mir dann schon auf, würde ich eher deutlich mehr positive Dinge in den Vordergrund stellen wollen als die negativen, also auch das spricht dafür und insgesamt muss man sagen, es war einfach von Highlights geprägt von Anfang an, sei es jetzt die vielen unterschiedlichen Turniersiege, die Maximum Breaks, wie du schon gesagt hast. Also da sind so viele schöne Geschichten geschrieben worden, dass es da gar nicht so leicht fällt, jetzt wirklich eine herauszuheben. Also die Mischung hat's ausgemacht. Wir haben uns mit so vielen Spielern gefreut, die endlich, weiß ich nicht, einen ersten Turniersieg errungen haben oder auch einen Maximum Break dann geschafft haben. Also da war wirklich vieles dabei und vieles von dem, was wir in dieser Saison gesehen haben, wird uns wahrscheinlich noch lange in Erinnerung bleiben.
Ja, wie du das schon gesagt hast, wenn man so auf die Spieler der Saison guckt, da fällt es ja schon schwer, einen Spieler der Saison überhaupt auszumachen. Ne? Da gibt es Argumente für diverse Akteure, für Max Selby, der unfassbar konstant war, der die UK Championship gewonnen hat. Karen Wilson, eigentlich ein Brett, was Einladungsturniere anbelangt, die hat er quasi allesamt für sich entschieden oder unfassbar gut performt dort, Shanghai Masters gewonnen, das Masters überhaupt für sich entschieden, beim Champion of Champions auch unfassbar gut performt teilweise, also der war bei Einladungsturnieren unfassbar gut unterwegs. Weltmeister Zhao Shintong spielt eine bärenstarke zweite Saison, hat ein bisschen gebraucht, um wieder reinzufinden in die Saison, gewinnt dann aber alle drei Players-Turniere. Das ist vor ihm noch nie jemandem gelungen. Erste Titel gab es für Jack Lisowski, für Wuisa, der dann nicht nur seinen ersten Titel geholt hat, sondern dann auch gleich den Weltmeistertitel. Tapchai und Nu mit einem ersten Titel. Also Alfie Burden. Es war eine unglaublich abwechslungsreiche Saison mit unfassbar vielen Highlights, mit unfassbar dramatischen und tollen Siegen und hier überhaupt einen Spieler der Saison auszumachen, ist fällt nicht so leicht. Selbst Judd Trump könnte man durchaus nennen, der auch wieder gut dabei war, auch wenn er mit dem German Masters letztlich nur einen Titel geholt hat, aber auch wieder in vielen Finals stand, wieder eine richtig gute Saison gespielt hat. Also ja, Man wird nicht müde. Sean Murphy, Mark Allen, Mark Williams. Wo hört man auf? John Higgins habe ich noch gar nicht genannt.
Ja, ich glaube, du hast jetzt allein in dieser Aufzählung über 20 Kandidaten da genannt als den Spieler der Saison. Also das sagt eigentlich alles. Natürlich Man muss gewisse Spieler mit anderen Maßstäben messen. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, jetzt Kyren Wilson oder Judd Trump hier als Spieler der Saison zu nennen, weil die einfach ganz andere Ansprüche haben. Und bei Kyren gehört schon zur ganzen Wahrheit dazu, er war jetzt im Season-Ranking nur auf Platz 20. Da kannst du Einladungsturniere 100.000 gewinnen, das wird dir für die Rangliste, bringt dir das halt einfach nichts. Und da muss man schon sagen, bei den Ranking-Events hat er wirklich ausgelassen. Also da sind wir andere Sachen von ihm gewohnt. Ich erinnere an diesen wirklich katastrophalen Auftritt auch bei der UK-Championship. Es war einfach spannend zu sehen, wie er es dann immer geschafft hat, dann auch wieder beim Masters, das ja eigentlich schon das übernächste Turnier dann ist, sich wieder von einer komplett anderen Seite zu zeigen und dann auf einmal den Titel zu holen. Das war spannend zu sehen. Auch Judd Trump hat schon bessere Saisonen erlebt. Ich erinnere auch nur an den Herbst, der jetzt nicht wirklich überragend gelaufen ist. Im 26er Jahr war es dann etwas besser. Aber ansonsten muss man sagen, viele tolle Leistungen von vielen guten Spielern, auch Zhao Xingtong, das ist ja wirklich keine Selbstverständlichkeit, dass du nach diesem WM-Titel dann auch in der Saison danach so ablieferst und dann wirklich diese drei großen Players-Turniere hintereinander gewinnst. Also das ist auch schon, muss man sagen, Respekt vor dieser Leistung und am Ende natürlich Wu Yize als krönender Weltmeister, als der Rising Star ist ja fast schon, gilt ja fast schon nicht mehr. Er war ja schon vor der Saison wirklich auch ein durchaus bekannter Name in der Snooker-Szene, aber der jetzt wirklich da in die Top-Riege aufgestiegen ist, der Weltklasse-Spieler. Also ich will mich da nicht auf einen festlegen. Es waren so viele tolle Leistungen. Eine wirklich brillante Saison, die da heuer zu Ende gegangen ist.
Die zu Ende gegangen ist mit einer fantastischen Weltmeisterschaft, zu der es ja dann auch nochmal in der Quali zumindest ein Maximum gab. 24 Maximum Breaks haben wir gesehen. Es sah zwischenzeitlich ja sogar nach mehr aus. In der zweiten Saisonhälfte ist es ja dann ein bisschen abgeflacht, die Quote. Zu Beginn der Saison war das ja quasi wirklich alle paar Tage oder phasenweise ja alle paar Stunden, wenn wir uns an manche Turniere erinnern, gefühlt. Also irre. Und dann kam die Weltmeisterschaft mit sehr verrückten Vorzeichen, weil niemand so richtig wusste, wer sind jetzt die Favoriten. Man hat so gedacht, okay, vielleicht läuft's ja tatsächlich auf das Finale 1 gegen 2, Judd Trump gegen Zhao Xingtong hinaus. Nö, da lief's nun wirklich nicht drauf hinaus. Judd Trump unterlag einem fantastisch aufspielenden Hossein Wafai, der bei dieser Weltmeisterschaft für eine der Geschichten oder für eine der tollen Geschichten gesorgt hat. Zhao Xingtong schied im Viertelfinale aus, unterlag Sean Murphy. Wir haben mal wieder unfassbar geniale Halbfinals erlebt. Sean Murphy gegen John Higgins, 17 zu 15, ein unfassbar hochklassiges, tolles Duell. Dann das Drama um Mark Allen im anderen Halbfinale, 16 zu 17. Mark Allen musste nur noch die Schwarze lochen. Alle Artikel waren geschrieben, der Jubel war bereits in allen Mündern. Selbst Referee Marcel Eckert hatte die Hand schon am Handschuh für die Gratulation. Mark Allen verschießt das Ganze, verliert dieses Halbfinale. Wu Yize zieht nicht nur ins Finale ein, sondern wir erleben ihn tatsächlich als Weltmeister. Zum ersten Mal wieder gibt es ein Finale, was über die volle Distanz geht. Sean Murphy, den Kati und ich ja vor ein paar Wochen auch erlebt haben in Rüsselsheim, hat sich wenig vorzuwerfen. Das war ein überragendes Finale, in dem Wu Yize dann am Ende triumphiert hat. Also für mich der passende Schlusspunkt mit einer wirklich grandiosen Weltmeisterschaft auch unter einfach eine grandiose Saison.
Ja, definitiv. Und wir haben ja am Anfang des Turniers so ein bisschen gejammert über die fehlende Spannung, weil die erste Runde war ja relativ eindeutig mit den vielen Gesetzten, die durchgekommen sind. Aber mit Vordauer des Turniers ist es immer besser geworden. Und ich glaube, da ist dieser erste Höhepunkt war dann wirklich das Duell der Granden. Schon einmal ein erster Vorgeschmack, auf was da alles noch folgen sollte im Rahmen dieser 17 Tage, und danach hat sich das Runde für Runde wunderbar aufgeschaukelt, die Spannung, und natürlich die Krönung für mich dann schon irgendwo auch dieses Halbfinale zwischen Wu Yize und Mark Allen. Also diese verschossene Schwarze von Allen, die wird noch in jedem Clip dabei sein mit den Worst Misses Ever. Das fällt so in die Kategorie Masters-Finale, Stephen Hendry damals diese Schwarze. Also das ist schon... Von diesem Ball wird er noch öfters träumen, wahrscheinlich Mark Allen, denn das war schon eine einmalige Chance. Und muss man schon sagen, er wäre für mich wahrscheinlich dann auch möglicherweise auch der Favorit gewesen gegen Sean Murphy im Finale, weil er vielleicht um die Spur das komplettere Spiel hat. Aber im Nachhinein kann man da immer viel spekulieren. An dieser Niederlage, und das hatte er selber gesagt, kiefelt er noch lange. Und ich kann ihm nur hoffen, dass er jetzt im Frühstadium dieser Saison schnell auch wieder Erfolge hat und dass er diese bittere Niederlage dann schnell vergessen lässt, denn so willst du einfach nicht verlieren, aber das schmälert ja die Leistung von Buyse nicht. Also dann trotzdem so zurückzukommen, ja. beide Matches dann über die volle Distanz zu gewinnen, auch im Finale, wo er eigentlich schon nach dem ersten Tag einen guten Vorsprung hatte, und dann sah es ja dann doch so aus, als könnte er hinten raus ein bisschen die Nerven eine Rolle spielen, aber am Ende muss man sagen, wie er das geschafft hat, dieses Match zu gewinnen, wirklich Hut ab. Es wurde ihm wahrlich nicht geschenkt, der ganze Weg zum Titel nicht, also ein verdienter Weltmeister, der zweite hintereinander, der aus China kommt, und ich glaube, es trifft da keinen Falschen. Und insgesamt muss man ja auch sagen, wenn man sich die vier Halbfinalisten ansieht, mit Higgins, Murphy, Allen und Wuyise, das waren auch vier Spieler, die über die gesamte Saison hinweg wirklich tolle Leistungen gezeigt haben. Und ich freue mich dann immer auch, wenn bei der WM Leute weit kommen, die auch während der Saison schon starke Leistungen gezeigt hat. Und ich würde sagen, bei allen Vieren war das keine Überraschung, dass sie so weit gekommen sind. Auch Wuyise, der hat ja auch immerhin die International Championship, ein großes Turnier gewonnen. Also von Überraschungsweltmeister möchte ich da überhaupt nicht sprechen.
Ja, hast du absolut recht. Es ist der dritte erstmalige Weltmeister jetzt dann in Folge gewesen nach Luca Brissell, Zhou und Zhao Shintong. Und er wird ein bisschen als Gejagter jetzt auch in die nächste Saison reingehen. Da können wir vielleicht so ein bisschen dann auch mal in den Vorausblick kommen, was uns so jetzt erwartet in den kommenden Monaten. Denn ich glaube, wir werden in der Weltrangliste deutlich mehr Verschiebungen sehen, auch in den Top 10 jetzt, weil Judd Trump und Kyron Wilson, wie wir schon gesagt haben, die haben nicht ganz so überragend performt in der letzten Saison. Und das heißt, die haben sehr viel zu verteidigen aus der vorletzten Saison. Und damit wird es auch sehr wahrscheinlich sein, dass wir vielleicht dann auch mal eine andere Nummer 1 wieder erleben. Judd Trump wird da einiges tun müssen, um die zu halten. Und dann ist eigentlich nur die Frage, wer wird nach Ding Junhui die zweite chinesische Nummer 1? Zhao Shintong oder Wuyise? Beide haben da gute Argumente auf ihren Seiten.
Ja, da will ich mich jetzt zu Beginn der Saison noch nicht festlegen. Vielleicht können wir uns das ja für die neue Saison so ein bisschen vornehmen, dass unsere waghalsigeren Tipps, dass wir vielleicht noch waghalsiger werden. Nein, aber das können beide werden. Also beide haben das Spiel dazu. Ich glaube auch Zhao Shintong wird jetzt nicht allzu frustriert sein, dass er hier den Crucible-Fluch nicht brechen hat können. Er ist immerhin auch wieder ins Viertelfinale gekommen und hat eine tolle Saison gespielt. Und ich sehe da keinen Grund, warum beide nicht wieder an diese Leistungen anknüpfen können. Das sind sicherlich die zwei, die sehr, sehr gute Chancen haben, auch die Nummer 1 zu werden, weil eben vor allen Dingen Kyron Wilson sehr, sehr viele Punkte zu verteidigen hat. Wenn man da einen ersten Blick auf das End-of-Season-Ranking wirft, dann sind sowohl Trump als auch Wilson weit weg von der Nummer 1, aber das ist natürlich jetzt noch viel zu früh, um da irgendetwas, eine Prognose zu erkennen oder den Trend zu sehen.
Da muss man Kyron, schauen. Und Kyron sogar außerhalb der Top 16, ne?
Ja, das sage ich ja. Also der muss wirklich abliefern. Ich meine, es kommt sofort ein Turnier, wo es richtig fettes Preisgeld gibt bei den China Open. Das ist schon einmal die erste Gelegenheit dazu. Aber für Kyron wird sicherlich gelten, also nur bei Einladungsturnieren zu performen, das wird in dieser Saison, das wird sich nicht ganz ausgehen und gleichzeitig im vorderen Feld zu bleiben. Denn du willst natürlich nicht auch, sage ich jetzt, außerhalb der Top 10 zum Beispiel landen, im Hinblick auch auf die Weltmeisterschaft. Dann bekommst du in der zweiten Runde schon einen absoluten Kracher. Ich nehme jetzt nur als Beispiel heuer Ronnie O'Sullivan, so gerade eben, muss man fast sagen, noch in den Top 16, und dann triffst du halt im Achtelfinale schon auf John Higgins. Also auch da macht es einen Unterschied, ob du jetzt unter den Top 5 bist oder eben nur mehr so auf 12, 13 oder so. Also da bist du wirklich gefragt, von Anfang an starke Leistungen zu bringen, denn nur die Punkte bringen dich, oder in dem Fall das Preisgeld bringt dich in der Rangliste nach vorne.
Ja, also es wird, glaube ich, sehr interessant. Auch der Kampf um die Plätze in den Top 16 wird, glaube ich, sehr interessant. Da gibt es einige Spieler, die da jetzt reindrücken werden, so ein Tab Jong-Noon, Jack Lisowski, Julio Long, Zhang Ander, die wollen da alle wieder rein oder zumindest wieder in die Nähe, und da gibt es einige, die haben da ein bisschen was zu verteidigen. Und dann sind wir noch gar nicht bei Spielern wie Ding Junhui, die auch durchaus nach unten durchgereicht werden könnten. Apropos Spieler, die nach unten durchgereicht werden können, wenn man dann mal weiter guckt, Ricky Warden, Jamie Jones, Luca Brissell, das sind Liu Haotian, Fan Zhengyi, Sam Craigie, Jimmy Robertson, das sind Spieler, die müssen unter Umständen um ihre Tourkarte bangen Richtung Ende der Saison, und das ist vielleicht auch das nächste Stichwort, denn Tourkarte, wir haben ja die Q-School gehabt vor ein paar Wochen und es ist tatsächlich passiert, einige Spieler haben es nicht geschafft, sich die Tourkarten zu holen. Wir können ja mal kurz durchgehen. Cheung Kawai, Phil O'Kane, Jean O'Sullivan, Liam Davis, Andrew Higginson kehrt zurück, Gong Jingji, Stuart Carrington, Mitchell Mann, Tanawat Thirapong, Pal Boon, auch hochinteressant, dass der wieder dabei ist, Deng Haohui, Huang Jiahao und Liu Yang, das sind die Spieler, die sich bei der Q-School noch die Tourkarten geholt haben. Aber kein Robert Milkins, kein Mark Davis. Das sind prominente Namen, die da jetzt nach einer ganzen Weile und teilweise dramatischen Entscheidungen ihre Tourkarte verloren haben.
Ja, das sind natürlich schon Spieler gewesen oder sind Spieler immer noch, die über die letzten Jahre, Jahrzehnte einfach tolle Leistungen gezeigt haben. Und ich denke da vor allem an Robert Milkins, dessen Absturz ja wirklich jetzt schnell verlaufen ist, denn der hatte wirklich nicht vor allzu langer Zeit die Welsh Open noch gewonnen, war Top 16 Spieler, und da ist jetzt wirklich die letzten zwei Jahre überhaupt nichts mehr zusammengelaufen. Er war jetzt ja auch dabei bei den World Seniors, wo er immerhin ins Halbfinale gekommen ist, aber auch da hat man schon gesehen, warum er einfach für die Top 64, ich will nicht sagen, nicht mehr gut genug ist, also ich hätte ihm das schon zugetraut, wieder über die Q-School auch das sofortige Tour-Ticket wieder zu lösen. Aber die junge Konkurrenz schläft nicht, und auch andere Routiniers, wenn man sich die Namen da, du hast es gesagt, da ist auch sehr, sehr viel Routine, die sich da über die Q-School durchgesetzt hat, auch auf der Q-Tour, und es wird nicht leichter werden. Ich meine, ich glaube, er ist jetzt auch bei den China Open in der Quali immerhin als Amateur dabei, das haben wir ja auch gesehen, auch bei Ümit Dikme zum Beispiel letztes Jahr, der ja fast jede Qualifikation mitspielen hat können. Also ich glaube schon, dass wir ihn dann noch öfter sehen werden, und dann, wenn er dann dran bleibt, auch trainingsmäßig, warum soll er sich dann auch nicht für das ein oder andere Turnier qualifizieren? Und wir haben es bei Alfie Burden gesehen, der ja als Amateur mit dem Shootout-Sieg sich über die Einjahresrangliste qualifiziert hat für die Main Tour. Also auch auf diese Wege kann man sich ja als Amateur schnell wieder auf die Tour zurückspielen. Die Frage ist, wie sieht's aus bei beiden? Sie sind ja beide jetzt nicht mehr die Jüngsten, wie es da mit der Motivation aussieht. Ich glaube aber schon, dass sie spielerisch drauf hätten, dann irgendwann noch einmal auf die Main Tour zu kommen. Aber wenn du jetzt so lange ohne Unterbrechung oben bist, dann wirklich runterzufallen, das ist dann, glaube ich, schon auch so ein Moment, wo man sich denkt, boah, das war jetzt eine schöne Zeit, und wie viel will ich da noch hinein investieren, um wieder den Schritt zurückzuschaffen? Das ist für mich die Frage, die sich stellt.
Ja, es ist tatsächlich, also der Absturz von Robert Milkins ist ja unbeschreiblich, also quasi ja von innerhalb von etwas mehr als einem Jahr von Top 16 zu weg ist die Tourkarte, also das ist schon irre. Mark Davis und Robert Milkins waren nicht die einzigen oder sind nicht die einzigen, die jetzt nächste Saison nicht mehr dabei sind. Wir haben einen prominenten Spieler auch gehabt, der ganz offiziell seine Karriere an den Nagel gehängt hat. Und das ist jemand, den wir durchaus ein bisschen würdigen müssen. Ken Doherty, eine absolute Snooker-Legende. Bis heute der einzige, dem es gelungen ist, als Junior, als Amateur und als Profi Weltmeister zu werden. Absoluter fairer Sportsmann. Man findet eigentlich 0,0 negative Einträge zu Ken Doherty. Also wenn es je einen Spieler gab, der von Beginn bis zum Ende ein absolut perfekter Botschafter für Snooker war, dann war es Ken Doherty.
Naja, er heißt ja nicht umsonst der Darling of Dublin. Also der Spitzname kommt ja nicht von ungefähr. Ich glaube, der wurde wirklich von allen respektiert und darüber hinaus geschätzt. Also für mich auch ein sehr, sehr guter Experte. Immer wenn ich ihn höre, freue ich mich, weil er einfach wirklich mit Humor auch das Ganze immer betrachtet, aber auch fachkundig das Ganze analysiert. Also da verlässt schon ein ganz großer die aktive Snookerbühne. Er wird uns natürlich als Experte erhalten bleiben. Da freue ich mich persönlich auch sehr drauf oder bin froh, dass er in dieser Funktion auch weiterhin tätig ist. Als Spieler war es jetzt die letzten Jahre nicht mehr wirklich erwähnenswert, muss man ganz ehrlich sagen. Also er hat sich dann schon auch schwer getan. Ich glaube auch nicht, dass er so viel investiert hat, wie zum Beispiel ein Jimmy White, der ja nach wie vor wirklich eifrig trainiert. Bei Ken Doherty, glaube ich, war das eh jetzt nicht mehr der Fall. Aber mein Gott, der hat eine so große Karriere hinter sich, ist auch, wie du gesagt hast, als einziger auf beiden Altersebenen quasi Weltmeister geworden. Und nächstes Jahr wird er seinen WM-Titel, feiert er 30-jähriges Jubiläum. Also das ist schon ein ganz, ganz großer. Und man kann nur hoffen, dass aus Irland da schnell auch wieder Spieler kommen, die da nicht in seine Fußstapfen treten, aber auch wieder in ähnliche Sphären kommen können. Ich denke da an Aaron Hill, damit auch in Irland die Snooker-Tradition fortgesetzt wird. Denn es wäre schade, wenn dieses Land dann doch mehr oder weniger von der Snooker-Landkarte verschwindet. Aber ich hoffe schon, dass wir da in Zukunft wieder tolle Namen sehen, denn wir brauchen so Nationen. Und Ken Doherty war natürlich auch das Aushängeschild aus irischer Sicht.
Ja, so viel kommt da tatsächlich ja nicht nach. Aaron Hill und Leon Crowley im Moment ja die einzigen beiden irischen Spieler überhaupt auf der Tour. Also da ist ein bisschen was zu tun im Nachwuchsbereich, aber das ist ein Thema für eine andere Sendung. Wir können ja mal so ein bisschen schauen, was in den nächsten Wochen ansteht und so kommt, denn die Snooker-Saison geht morgen los mit den ersten Qualis. Die China Open Quali steht an, direkt danach gibt es die Wuhan Open Quali, danach geht es dann in die Championship League über mehrere Wochen, / Monate, 725.000 Gruppen mit 48.000 Spielern, die dann gespielt werden, um das mal übertrieben zu sagen. Aber apropos China Open, also wirklich, ich kann das immer noch nicht ernst nehmen, dass die China Open zum einen nicht in Peking stattfinden und zum anderen hier die Saison eröffnen quasi. Also eigentlich die Saisoneröffnung, ja, die Championship League. Und dann gibt es ja das Shanghai Masters vorher, aber die Quali haben wir eben halt jetzt schon. Und es ist das erste wirklich große Kräftemessen von allen Spielern dann. Aber hier zu Beginn der Saison China Open. Und was auch witzig ist in dem Zusammenhang ist, dass es ja jetzt einen eigenen Artikel von WST gebraucht habe, um dann mal zu analysieren, hey, hier sind übrigens alle Formate für die China-Turniere mal fein säuberlich für euch erklärt.
Naja, damit es auch jeder versteht, ich meine jetzt bei den China Open ist es ja noch einigermaßen erkennbar. Das ist einfach von der Quali her das Format, wie wir es auch bei der WM sehen. Und ich bin ja sehr erfreut, dass wir da von Anfang an Best of 11 spielen und damit auch das hohe Preisgeld auch gerechtfertigt wird. Denn wenn, das muss dann schon auch von den Distanzen her für mich ein ansprechendes Turnier sein. Und dann finde ich es gut, dass man auch in der Quali schon immer 6 Frames gewinnen muss, um da die nächste Runde zu erreichen. Und dann bei den Wuhan Open ist es ja noch einmal ein etwas anderer Quali-Modus, wo dann auch zum Teil schon Hochkaräter auch schon in der Quali ran müssen und zum anderen doch wieder sehr viele Held-Over-Matches es geben wird. Also das ist schon sehr kompliziert und ich bin froh, dass World Snooker hier einen extra Artikel verfasst, denn ich muss dir ehrlich sagen, mir ist es lieber, sie erklären es zu viel und zu oft als gar nicht und es wird zu wenig kommuniziert. Also du musst es auch positiv sehen. Also da hat man sich zumindest die Mühe gemacht, denn das ist ja wirklich eine Änderung. Und ja, zu den China Open, da gebe ich dir vollkommen recht, dass man, ohne jetzt zu wissen, wie das Turnier verläuft und wie auch das Venue dann sein wird, für mich sind die China Open, ich habe das schon mal gesagt, das letzte Turnier vor der Weltmeisterschaft in Peking, noch einmal so ein letztes Kräftemessen vor dem Höhepunkt der Saison und es ist jetzt das erste Kräftemessen am Anfang der Saison, also eigentlich das komplette Gegenteil, nicht mehr in der gleichen Stadt. Ich meine, China Open, da legt es ja der Name schon irgendwo nach, dass das in der Hauptstadt stattfinden soll, in Peking, das war ja eigentlich immer wunderbar. Jetzt ist es eben nicht mehr dort. Ja, es ist ein hochwertiges Ranglistenturnier mit viel Preisgeld. Das sind wir ja aus China jetzt gewohnt. An diesen Augusttermin muss ich mich noch ein wenig gewöhnen. Also das wird spannend zu sehen sein.
Es ist ansonsten eine relativ, ja, sagen wir mal, normale Saison, wenn man so will. Wir wissen jetzt schon, dass Machine Seeker, das German Masters wieder sponsern wird im Januar im Tempodrom. Es wird wieder die letzte Januarwoche sein. Fantastisch an der Stelle. Aber wir wissen auch, dass World Snooker oder WST und die WPBSA es wieder nicht hinbekommen haben, die Players-Turniere vernünftig zu organisieren. Es ist jedes Jahr ein Kritikpunkt und es ist ja auch schön, wenn Kritikpunkte dann, man ist ja quasi traditionsliebend auch im Snooker, wenn die bleiben. Aber das ist was, was ich weiterhin nicht gut finde. Immerhin, der Cut-Off für den World Grand Prix ist schon nach dem German Masters. Das heißt, wir haben vor dem Cut-Off für die Players Championship zwei Turniere, nämlich die World Open und den World Grand Prix. Der Cut-Off für die Tour Championship ist dann nach der Players Championship und nach den World Open. Aber die Frage ist, ob da so viele Verschiebungen dann tatsächlich passieren, nur weil man die Cut-Offs jetzt ein bisschen anders geregelt hat, weiß ich nicht. Ich könnte mir immer noch vorstellen, dass bei Players Championship und Tour Championship wir dann wieder weitgehend die gleichen Matches sehen werden. Die Turniere sind quasi hintereinander weg und wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt, wer kann denn vielleicht wo noch teilnehmen, kann es schon wieder sein, dass wir Spieler erleben werden, wenn die in der Quali ausscheiden, die am 6. Februar dann, wenn die World Open Quali endet, quasi ihr letztes Match in der Saison haben werden, bevor es dann am 5. April erst wieder in die WM-Quali geht.
Ja, jährlich größtes Mummeltier, könnte man hier sagen. Also das ist schon, ich meine, Tradition ist ja gut und schön, aber die Players Series, so lange gibt's die jetzt auch noch nicht. Gell? Also das sind jetzt auch ungefähr, glaube ich, 10 Jahre. Also das sind andere Turniere mit deutlich mehr Tradition und da würde es mir nicht wehtun, wenn man da den Terminkalender ein bisschen auseinanderzieht und vor allen Dingen diese drei Turniere auseinanderzieht. Und mir ist es ja egal, wir wiederholen uns ja gerne und kritisieren diese Punkte, denn es tut uns ja nicht weh. Also mir tut es insofern weh, weil es einfach schade ist für die Spieler, weil sich da einfach nichts ändert und du gibst da keinen weiteren Spielern die Chance, sich da irgendwie noch zu qualifizieren. Und wenn man mal die Kalender vergleicht von letztes Jahr und heuer, es sind vereinzelt Turniere getauscht worden, ja. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach das Gleiche wie letztes Jahr. Relativ viel geändert hat sich da nicht und man muss schon sagen, die Kritik, wir sind ja nicht die Einzigen, die diese Kritik üben, sondern die hört man ja auch von anderen Seiten. Und warum man da so stur auf diesen Kalender setzt, das verstehe ich nicht ganz. Also muss ich ehrlich sagen, es ist ja auch, die China Open sind ja auch jetzt, das ist eine 1:1 Ersatz für das Saudi Arabia Masters. Es ist genau die gleiche Woche. Es ist nicht ganz das Preisgeld, ja, aber schon auch von der Wertigkeit her sehr, sehr groß. Und ansonsten sind da nur marginale Verschiebungen und das finde ich einfach schade. Wie gesagt, die China Open wären jetzt prädestiniert dafür gewesen, auch am Ende der Saison noch einmal so ein Turnier zu platzieren. Und dann fängst du halt, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwo anders. Kannst du auch in Wuhan anfangen mit dem ersten Ranking-Turnier. Das erste richtige Highlight ist ja dann auch das Shanghai Masters, das davor noch stattfinden wird, eben als Einladungsturnier. Was ich auch, das sage ich auch immer wieder gerne, ist für mich eigentlich ein Muss als Ranking-Turnier, für mich das beste Turnier in China. Einfach schade, dass da nicht alle Spieler zumindest auch eine Quali spielen können, sondern von Haus aus ein Einladungsturnier ist. Also da gäbe es genügend Punkte, die man verbessern könnte. Es ist einfach schade, ja, dass da so wenig Veränderung zu sehen ist von letztes Jahr auf heuer. Und das ist ja nicht zum ersten Mal so, sondern das geht ja jetzt schon ein paar Jahre so.
Richtig. Und Turniere Kontinentaleuropa sucht man weiterhin mit der Lupe, nämlich einfach nur das German Masters im Berliner Tempodrom. Viel mehr ist da nicht zu finden. Wir werden es nicht lösen, wir können es nur ansprechen. Und wir freuen uns einfach auf den Saisonstart. Nach einer phänomenalen Saison 25-26 beginnt morgen mit den China Open Qualis die Saison 26-27. Und wir bei Tote Clemens werden die natürlich auch weiterhin für euch so gut wie möglich begleiten. Am Wochenende übrigens gibt es auch noch ein kleines Highlight, falls ihr da Zeit habt und mal Team Snooker gucken wollt. Da gibt es in China dann ein Turnier von der IBSF organisiert, ein Team Cup. Auch ein deutsches Team wird mit dabei sein. Simon Lichtenberg und Richard Wienold spielen dort für das Team Deutschland, China darf zwei Teams stellen, also wer den Snooker World Team Cup so ein bisschen vermisst, der kann da dann natürlich gerne mal reinschauen und das nächste Mal gerne wieder reinhören bei Total Clearance.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicker.